Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Wer macht denn sowas? Und es ist quasi eine kleine Ergänzungsfolge zu 10 Jahre Klüge. Da haben wir vor einer Zeit über Game Jams gesprochen. Und danach hat sich jemand bei mir gemeldet, hat gesagt, so Mensch, ich hätte Input zum Thema Game Jams. Und das war der Andreas Suika. Den kennt man bei uns, wenn man die Folge 276 von Auf ein Bier gehört hat. Da haben wir über sein Spiel The Long Journey Home gesprochen damals. Andreas Suika ist Game Designer, war früher mal bei Ubisoft, heute selbstständig, und mit ihm spreche ich heute über Game Jams. Hallo Andreas.
Hallo, aber jetzt muss ich doch gleich korrigieren. Ich bin nicht mehr selbstständig. Ich bin bei der Firma Epic angestellt und helfe Indie-Entwicklern mit
richtig,
Spielen.
Du bist da richtig angestellt? Ich dachte, das ist so ein Contractor-Job.
Nee, es ist kein Contractor-Job. Okay. Ich habe nach langem Überlegen und reiflicher meine Freiheit aufgegeben und mich komplett verkauft.
Okay, also wenn Andreas in dieser Folge in jeder seiner Antworten mit dem Satz schließt, und das belegt ja dann auch eindrücklich die Dominanz der Unreal Engine, wissen wir, wo es herkommt.
Eigentlich hatten wir ausgemacht, wir lassen das Thema einfach komplett raus, ja. Das hat super geklappt.
Du musstest mich ja korrigieren.
Ich kann ja nicht Unwahrheiten stehen lassen. Also das muss man ja, man muss das ja korrigieren. Nein, ist alles gut. Ich glaube, es ist auch völlig unabhängig. Ich meine, der Grund, warum ich mich gemeldet habe, ist, ich habe halt ein paar Game Jams mitgemacht und dachte mir, hey, cool, eigentlich ist es super. Ich glaube auch, dass das für Leute da draußen immer noch so ein, obwohl das eigentlich schon lange existiert, dieses Konzept Game Jams, ist das, glaube ich, noch nicht angekommen, was das wirklich ist. Und es gibt total unterschiedliche. Und dann habe ich dich angefangen zuzulabern.
Ja, genau. Und ich habe auch sofort gedacht, sehr cool, ich hätte sowieso noch ein paar Fragen, die mir jemand aus erster Hand beantworten kann. Du bist ja sowieso auch in der Indie-Szene engagiert. Bist du immer noch Hauptverantwortlicher für die Indie-Arena-Booth?
Nein, das habe ich abgegeben. Das habe ich, als ich angefangen habe, für Epic zu arbeiten, habe ich das nicht mehr gemacht.
Okay, aber immerhin, du hast das mal gemacht, ja. Auch das ist ja, sage ich mal, ein Wissen, das da vielleicht einfließen kann.
Ja, also witzigerweise hast du mich getriggert, als ihr die Folge gemacht hast, weil ich den Eindruck hatte, dass du eigentlich voll Bock hättest, mal einen zu machen. Und mein Gedanke war, ach, das wäre doch bestimmt lustig. Und du hast nämlich sowas gesagt wie, ach, jemand wie ich wird nicht gebraucht. Und ich dachte, das stimmt überhaupt nicht. Und wie das so ist, wenn man Podcasts hört und sich in einigen Bereichen auskennt, schreit man natürlich, während man den Podcast beim Fahrradfahren hört, in der Luft rum und versucht es zu beantworten, aber es kommt halt nichts zurück. Und dann dachte ich, ich schreibe dir.
Steigt willkürlich ab und schüttelt Passanten. Das stimmt doch nicht! Warum?
Ja, so war's.
Ja, super. Dann lass uns doch gleich mal so einsteigen. Weil das, was ich gesagt habe, war, ja, und das ist korrekt, dass ich immer gedacht habe, so Mensch, das wäre schon ganz cool, so ein Game Jam, aber was mache ich denn da? Dann sitze ich da unter lauter Entwicklern und die kennen sich alle total aus und ich sitze da und habe, weiß ich nicht, gerade mal irgendwie eine Unity Engine oder einen Game Maker 2 kurz von innen gesehen, habe aber ansonsten keinen Plan von nix und kann eigentlich nur Texte schreiben. Was soll ich denn da? Texte schreiben ist wahrscheinlich bei so einem Game Jam der am wenigsten gesuchte Skill, weil in so einem Spiel, das innerhalb von 48 Stunden entwickelt wird, ich muss vielleicht nochmal ganz kurz den Schritt zurücktreten für die Leute, die es noch gar nicht wissen. Also bei Game Jams sind Wettbewerbe, auf denen wird innerhalb eines vorgegebenen.
So, ich will schon direkt reinspringen. Jetzt kann ich das ja, ja. Es sind Wettbewerbe, muss ich schon direkt. Nein, es sind nicht unbedingt Wettbewerbe.
Nein.
Aber das können wir ja noch klären.
Da kommen wir zu. Es wird am Schluss sehr häufig ein Sieger gekrönt. Ja, meinem Eindruck nach, vielleicht trifft das gar nicht zu für die Masse der Game Jams. Auf jeden Fall, sagen wir, es sind Events. Auf jeden Fall, innerhalb einer Zeitvorgabe entwickeln entweder Einzelpersonen oder Teams, je nachdem, wie die Regeln des jeweiligen Game Jams aussehen, ein in Anführungsstrichen fertiges Spiel. Man darf sich da jetzt natürlich nicht irgendwie was ganz Pompöses vorstellen. Das sind eher das, was man normalerweise vielleicht noch gerade einen Prototyp nennen würde. Recht rudimentäre Spiele, aber innerhalb einer festen Zeitvorgabe, häufig auch unter einer Themenvorgabe, ja, werden Spiele entwickelt. Und jetzt habe ich mir, wie gesagt, also in meiner Vorstellung sitze ich dann da und dann sitzen da ein Programmierer und ein Grafiker und machen alles und sagen zwischendrin so, ja, André, jetzt, weiß ich nicht, denk dir mal einen hübschen Namen für unser Schwert aus. Hä?
Denk dir mal. Ja, okay. So denkst du, läuft es bei Autoren in der richtigen Spieleentwicklung, so einer vollen Produktion auch? Da sitzt also jemand in so einem Raum und dann kommt jemand rein und sagt, hey, André, ich brauche einen neuen, ich habe jetzt das fünfte Schwert eingebaut. Wie heißt denn das? Hier ist ein Bild. So läuft das, ja?
So hat mir das der Falco läuft.
Achso, ihr habt mit Falco geredet. So macht das Falco?
Nein, das war ein Scherz, der Falco hat das nie gesagt. Nein, aber ich denke mir immer so, das sind ja, weiß ich nicht, ich habe irgendwie immer gedacht, so, die Leute werden da alle sitzen. Meine Erfahrung ist auch, Menschen denken sowieso immer, Ja, also Geschichte schreiben kann ja selber. Das ist ja kein Skill.
Das ist leider wahr. Das denken leider viele. Das sieht man dann am Output. Nee, ich zum Beispiel habe ich mal auf einem Game Jam jemanden getroffen, der hat gar keine Spiel-Background gehabt. Der hat nämlich eigentlich, genau wie du, eher einen narrativen Background gehabt. Und der hat als allererstes gesagt, okay, ich habe mir ein Tool rausgesucht, das ist für Interactive Fiction. Da muss ich nur ein paar Bilder raussuchen, die kann ich hochladen und dann habe ich ein kleines Framework und dann schreibe ich da Texte. Und dann hat er den Game Jam halt damit gemacht und hat am Schluss so eine Art Multiple-Choice Text-Adventure gebastelt.
Ja, genau, das wäre so auch meine Schreckensvision, dass er am Schluss da sitzt und sich sagt, okay, jetzt kann ich eigentlich nur noch Twine machen.
Es gibt mehr als Twine, aber ja, das ist halt eine Option. Es gibt ja auch, es gibt zum Beispiel für diese typischen, wie nennt man die denn? Ich habe da jetzt keinen Oberbegriff vor, aber es gibt diese typischen, doch sehr. Hier, Professor Layton und so kennst du doch, ne? Die Dialogsysteme davon, wo dann, ne, der eine redet, dann kommt ein Text, dann kommt der andere Typ und dann haben die vielleicht noch verschiedene Gesichtsausdrücke für ihre Emotionen, die sie gerade darstellen. Dafür gibt's Engines.
Ja, aber die kenne ich ja auch alle nicht, ne?
Ja, aber da recherchiert man ganz kurz und sucht nach Interactive Fiction Engine, dann findet man welche.
Aber dann habe ich ja schon 5 Stunden für meine Einarbeitung verloren. Also, aber auf jeden Fall, vielleicht wir halten mal fest, also die Vorstellung, dass du dort, wenn ich als Unbedarfter dort auftauche, dann stehe ich nicht auf einem Event von lauter Experten, wo alle sagen, um Gottes Willen, hoffentlich kommt er nicht in mein Team, hoffentlich kommt er nicht in mein...
Oh, wie beim Sport.
Ja, früher genau, so als letzter gewählt.
Ja, okay, dann nehmen wir den André. Nee, ich denke, erstmal musst du gucken, was für eine Art von Game Jam das ist. Und natürlich, erstmal muss man auch sagen, es gibt ja die Game Jams, die jetzt ist zur Covid-Zeit natürlich erst noch mal ein bisschen komplizierter, aber es gibt natürlich die vor Ort Sachen und dann gibt's auch die digitalen. So, das ist ja schon mal ein großer Unterschied, ob du jetzt in einem Raum sitzt mit Leuten. Und dann ist auch die Frage, an wen richtet sich denn das und wer ist da? Und meine Erfahrung bei solchen Game Jams ist, es ist meistens total gemischt. Da sitzen Leute, die kommen mit ihrer Toolbox, die wissen ganz genau, welche Pipeline sie benutzen. Die haben stellen so einen kleinen Netzwerkserver auf, wo die ein Versionskontrollsystem haben und dann fangen die an und um die drumherum ergibt sich dann was oder die machen das dann alleine. Und dann hast du aber auch die Leute, die sagen, oh cool, Spiel wollte ich auch mal machen. Wie geht denn das jetzt hier? Und das ist eigentlich, kannst du dir das echt von der Atmosphäre, jetzt gerade die vor Ort, ein bisschen vorstellen wie so alte LAN-Partys. Du kommst da hin, ein paar Leute kennst du vielleicht, ein paar Leute kennst du nicht, da gruppieren sich schon mal Leute. Es ist ja auch nicht so, dass das dann direkt losgeht. So, das, also meine Erfahrung ist eher, ne, dann stehst du zusammen, dann quatschst du ein bisschen, dann ergeben sich schon so ein bisschen Interessen oder jemand sagt, hier, wir haben sowas in die Richtung vor oder wir wollen mit der Technologie arbeiten oder ich wollte schon immer mal dieses Tool ausprobieren und dann ergibt sich halt was und dann hängt es halt auch ein bisschen davon ab, wie der organisiert ist und wie das gemacht ist. Ein Game Jam, den ich mal sehr mochte, ich habe den Namen vergessen, der war vor Ort. Aber da war es zum Beispiel so, dass die gesagt haben, so, wir haben jetzt hier 4 Stunden, stellt ein paar Ideen vor und dann hat hier jeder 3 Minuten auf der Bühne, seine Idee vorzustellen. Und dann haben die das gemacht und dann haben sich danach Leute zu denen gruppiert und gesagt, oh, das ist aber eine coole Idee, darf ich da mitmachen? Und auch die Leute, die auf der Bühne standen und unbedingt was machen wollten, sagen, okay, jetzt kein, das ist dann die Sportnummer, ja. Keiner will was mit mir machen, dann kannst du dich halt entscheiden, ob du alleine machst oder ob du in ein anderes Team gehst. Und das war ein sehr dynamischer Prozess, so. Aber das war halt geführt das war moderiert, es gab halt genau diese Beats, so, hey, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, und um Sonntag um 12 Uhr stellen wir dann die Spiele vor.
Okay, das ist ja eigentlich schon mal ganz cool, weil das wäre so meine nächste Frage. Wenn jetzt, es gibt ja vielleicht auch Hörer, die sagen, ja Mensch, das klingt ja geil, da hätte ich ja schon Lust drauf. Kommt man da in eine Umgebung rein, wo sich seit 10 Jahren schon immer so die gleiche Game Jam Community trifft, alle kennen sich untereinander, alle wissen eigentlich auch schon, mit wem sie was machen wollen und jeder, der neu dazukommt, sitzt so da so, hi. Oder gibt's da Mechanismen, werden Teams zusammengelost, gibt's irgendeine offizielle Stelle, wo man sagt, so trag dich in die Liste ein und dann bringen wir dich schon irgendwie unter, oder müssen schüchterne Menschen dort einfach auf andere Leute zugehen und sagen, hey, kann ich bei euch bitte mitmachen?
Auch da muss man natürlich jetzt echt, also es gibt Game Jams, da wird das mitbedacht und dann wird das mitorganisiert. Den letzten, den ich mitgemacht habe, war der Stay Safe Jam, der war Anfang der Pandemie und der fand digital statt und da gab's einen Discord-Server und dann wurde halt schon, ich weiß gar nicht, wie viel vorher, einen Monat fast vorher, wurde dieser Discord schon aufgesetzt. Das heißt, die Leute hingen da schon mal rum. Das Thema war nicht bekannt, aber die haben sich halt ausgetauscht und haben schon Leute schon gesagt, hey, ich bin, dann gab es meistens so eine Art Vorstellung, so Runde. Dann sagen, hallo, ich bin Grafiker und ich kann ein bisschen was im Blender und ich kann überhaupt nichts in Photoshop. oder jemand sagt, hey, ich, keine Ahnung, ich mach meinen ersten Game Jam, ich mach Sound Sachen. Und manchmal ist es auch so, dass so, das ist auch wieder wie eine, es bildet tatsächlich ein bisschen ab, wie es in der Industrie läuft. Also wenn wir jetzt Sound erwähnen, dann gibt's halt auch Leute, die arbeiten nicht an einem konzentriert, sondern sind nach kleiner Art Dienstleistung. Das gibt's auch in anderen Bereichen, ne? Gibt's einen guten 3D-Artist, der sagt, dann sagen zwei Teams, ey, wir bräuchten echt auch 3D-Art und dann wird sich unterhalten. Also deswegen, auch wenn, als du eben am Anfang sagtest, das sind ja immer Wettbewerbe, die Game Jams, die ich erlebt habe, waren meistens nicht besonders kompetitiv. Sondern, na klar, es wird jemand gekürt und so und es gibt dann auch verschiedene Kategorien und es ist auch ganz spannend und natürlich freut man sich wie Hulle, wenn man in einer der Kategorien auch relativ weit oben steht. Ich habe bei einem Ludum Dare zum Beispiel mal in, ich weiß gar nicht mehr was, im Gameplay oder im, wie gut das adaptiert war, das Thema. Auf jeden Fall waren wir irgendwie unter den Top 50 oder sowas und natürlich ist das cool, aber keiner von uns, der dabei war, hat gesagt, hey, das machen wir deswegen.
Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie sich das so anfühlt. Also gibt's da so Profi-Teams, so, die wirklich auch antreten mit dem Vorsatz Goldmedaille? Zweiter Platz ist schon eine Enttäuschung oder ist es wirklich einfach nur?
Ja, das hast du natürlich immer. Ich meine, es bildet natürlich auch einfach die verschiedenen Archetypen ab. Ja, natürlich hast auch Leute, die kommen da hin und die nehmen dich nicht ernst, weil du hast ja eine Textur runtergeladen. Die hast du ja nicht selber gemacht. Das ist also nicht richtig. Also ich habe mich tatsächlich mal auf einem Game Jam mit jemandem, ich möchte jetzt nicht sagen angelegt, aber der fing halt wirklich an zu sagen, ja, also wenn ihr eine Engine benutzt, also der musst du schon selber schreiben, in 48 Stunden oder was? Also das ist halt einfach Quatsch, ja. Und das ist auch so Gatekeeping auf so eine ganz ekelhafte Art und Weise, weil du natürlich dadurch Leute ausschließt. Und ich liebe persönlich Game Jams, weil sie halt total offen sind und weil du dann nämlich hingehst und sagst, hey, cool, lass mal irgendwas Cooles machen. So. Und auch wenn du dann auf Leute triffst, die so ein bisschen ähnliches Gefühl haben und viele, die ich kenne, sind dann da für den Spaß. Also der Weg ist das Ziel. Na klar, gibst du dann auch Gas so und du durchlebst ja auch ein Stück weit die verschiedenen Phasen einer Spieleentwicklung und du arbeitest auf ein Ziel hin, aber letztendlich ist es eigentlich das Gemeinsame und oder du lernst da was. Ich meine, das ist die Sache. Die Leute, und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn er mal auf ein Game Jam geht, ist alles rauszufinden, wenn du dann so Gruppen sich bilden, was ist denn ihre Motivation? Ist es jemand, der will halt Gas geben und der will halt irgendwie gewinnen in irgendeiner Kategorie und das ist sein Hauptding. Ich glaube übrigens nicht, dass dabei unbedingt was Gutes rauskommt, wenn man das als Ziel hat. Oder ist das jemand, der sagt, hey, ich will eine neue Technologie lernen, ne? Ich kann schon das und das, aber ich habe noch nie Blender benutzt. Ich habe mir das grob angeguckt jetzt und das ist mein Ziel für diesen Game Jam, ist da so ein bisschen mehr reinzukommen. Solche Leute gibt's halt auch. Dann gibt's Leute, die machen es nur an der Spaß und der Freude und wegen der Interaktion mit den Leuten. Du musst natürlich irgendwie eine Gruppe finden, wo das passt, sonst bricht das innerhalb von 4 Stunden auseinander.
Okay, warum glaubst du, dass dabei nichts Gutes rauskommt, wenn man mit zu viel Ehrgeiz an die Sache rangeht?
Ich meine, das ist ja fast immer so, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, also auch jetzt mal abhängig vom Game Jam und sage, ich mache jetzt den neuen First-Person-Shooter und entwickle das Genre neu, dann hast du, glaube ich, eine härtere Zeit, als wenn du dich hinsetzt und sagst, komm, lass mal einen Prototypen machen, hier haben wir ein paar Ideen, wir probieren was aus und dann findest du was und sagst, ey, das ist aber ganz schön cool, können wir da noch mehr drumherum bauen? Ich glaube, wenn du dieses Ziel setzt, kann das, also jedenfalls habe ich das bisher so erlebt, im kreativen Prozess eher wehtun, weil es dann so zwanghaft wird. Und dann hast du am Schluss irgendwas, was, vielleicht ist es sogar cool, aber ich finde, selbst als Spieler merkst du häufig solchen Sachen an, dass sie mit so einem Druck gemacht wurde. So, wir müssen jetzt hier irgendwas Innovatives machen. Ich hasse zum Beispiel, muss ich echt sagen, ich hasse so diese super Arzi-Fazi-Sachen, die du spielst, wo du das Gefühl hast, ey, hier ging es nur darum, dass das total toll aussehen muss und mich total reinziehen muss. Aber eigentlich ist es total dünn. Ich habe also auch ein paar, welches Spiel war denn das? So ein Unterwasserspiel. Wenn ich das jetzt nenne, dann rasten wahrscheinlich eure Hörer aus, weil das so ein total beliebtes, also nicht Subnautica, so ein ganz beliebtes, sehr atmosphärisches Unterwasserspiel ist. Ich gucke mir das an und denke mir, ey, das ist, als hätte ich zu viel Süßigkeiten auf einmal gegessen. Das ist so quietschig, arzi-fazi, bunt, schön, toll. Das ist so gewollt, das kann ich nicht ernst nehmen. Und so empfinde ich das bei so einem Game Jam dann auch, wenn solche Leute so ganz explizit auf eine Kategorie gehen.
Okay. Ist denn das Gewinnen eines Game Jams, ist das überhaupt mit irgendeiner Art von Renommee verbunden? Also wenn einer zu dir kommt und sagt so, hier, Ludum Dare Gewinner, weiß ich nicht, wenn du Leute einstellst oder auch allgemein, sitzt man dann da und sagt, das ist aber beeindruckend? Oder sagt man eigentlich, naja gut, ne, das ist ja eigentlich wie ausgewürfelt, die Juryentscheidung kann eh keiner nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, was für eine Reputation verbindet sich also da mit deiner, so von deinem
Gefühl? Die Reputation, erstmal an einem Game Jam überhaupt teilzunehmen und den durchzuziehen, ist hoch. Also wenn jemand sagt, er sitzt gerade im Bereich Game Design, wenn ich mit Leuten wenn ich Leute eingestellt habe und die sagten, hey, ich habe schon an 5 Game Jams teilgenommen und hier sind übrigens meine Spiele, das alleine sagt halt super viel aus über die Person. Und ich rede jetzt nicht davon, hey, du musst nebenbei auch neben deiner bezahlten Arbeit irgendwie Passion oder so haben, sondern ich rede einfach nur von, du siehst halt, dass jemand, was für eine Denke er mitbringt. Und es ist genauso wie im echten Leben, wenn du einfach schon mal was geschippt hast und selbst wenn es nur das ist, heißt das halt total viel. Weil man muss nämlich auch bedenken, von den Spielen, die man am Schluss sieht, wenn man anguckt, wie viele Leute sich anmelden, wie viele Teams anfangen und wie viel am Schluss submitten, das ist ja nicht unbedingt so, dass das ein 1-zu-1-Verhältnis ist, sondern du verlierst halt ganz viele Leute auf der Strecke. Ich habe auch schon ein Game Jam gemacht, wo wir nicht fertig wurden und dann musst du halt entscheiden, submitte ich überhaupt? Also submitte ich jetzt meinen halbgaren Mist hier oder lasse ich es vielleicht einfach bleiben? War total spaßig, nächster Versuch. Das heißt, es kommt ja eh nicht immer was raus. Das heißt, wenn jemand allein schon sagt, ich habe ein Spiel fertig gemacht im Game Jam und hier, ich kann es spielen, super. Ob man jetzt als Gewinner, es gibt sicherlich, ne, sowas wie der Ludum Dare ist sicherlich etwas renommierter, aber ich glaube, bei Itch laufen momentan, ich habe eben mal kurz durchgescrollt, da laufen aktuell dieses Wochenende, das sind mindestens 60 Stück. Ich habe sie nicht gezählt. Das ist irgendwas zwischen 50 und 60 Game Jams laufen. Da sind welche bei, wo hier 474 Leute joined, 333 Leute joined, 3200 Leute joined, 2270 Leute joined. Also, ne, die sind jetzt gerade alle dran und das nur bei HIO, die da gerade an Game Jams sind. Davon werden halt nicht irre viele am Schluss dann rauskommen. Und manche Game Jams, und das ist vielleicht auch was, wir haben immer dieses Bild von diesen 48-Stunden-Game-Jams oder 72 Stunden im Auge. Es gibt auch Game-Jams, eine ganze Menge, die laufen eine Woche. Ja, was dann für normal arbeitenden Menschen vielleicht auch etwas machbarer ist.
Wie ist das mit internen Game-Jams? Also, wenn jetzt ein Hersteller, ja, nehmen wir jetzt mal Ubisoft, wenn die jetzt sagen, wir machen sowas, einen internen Game-Jam, ja, jetzt mal unabhängig davon, ob Ubisoft interne Game-Jams tatsächlich veranstaltet oder nicht, weiß ich nicht. Aber ist das dann auch was, was die Karriere befördern kann? Wenn die Leute dann sagen, so Mensch, der hat jetzt aber hier schon bei zweimal intern, hat er gute Sachen irgendwie gemacht, dem können wir vielleicht mal ein kleines Projekt geben?
Das kann ich so nicht gut beantworten. Ich kann aber beantworten, dass jedes Mal, wenn ich so die Chance hatte, sowas zu machen, und wenn du dafür auch noch bezahlt wirst, ist das, glaube ich, der Traum, ja. Jedenfalls für jemanden wie mich, hat mich das weitergebracht. Und zwar massiv im Verständnis von Dingen, du musst ja sehen, du machst ja wirklich kondensiert, versuchst ein Spiel zu machen. Also es gibt halt zwei, das sagt man immer so, ich möchte das nachher noch mal ein bisschen richtiger stellen, aber erstmal kann man sagen, du sitzt am Anfang, du musst dir schnell überlegen, was du überhaupt machst. So. Und dann gibt's Teams, die setzen sich hin und du hast 48 Stunden, bleiben wir einfach mal noch mal kurz dabei. Und dann überlegen die 10 bis 12 Stunden, was sie denn machen könnten. Und dann fangen sie irgendwann mal an mit das Erste. Das ist halt Zeitverschwendung. Du musst dir eigentlich schon am Anfang sagen, okay, wir haben 48 Stunden, wir müssen zwischendurch schlafen, wir müssen was essen, wir brauchen vielleicht auch mal ein Päuschen, weil das kann schon. Also ich nehme mir nach einem Game Jam am Wochenende häufig gerne auch die nächste Woche, die nächsten Tage frei zur Erholung. Das heißt, du musst dir ja schon überlegen, okay, dann sollten wir jetzt maximal 4 Stunden überlegen, was wir machen. Vielleicht sogar noch kürzer. Also mein Gefühl mittlerweile ist, ich überlege eine Stunde, was man macht, und dann fängt man was an und dann trifft man sich nochmal und dann guckt man weiter. Aber wie auch immer, so musst du ja diese einzelnen Phasen überlegen. Wir überlegen uns eine große Idee, dann machen wir so lange am Prototypen rum, dann treffen wir wieder ein paar Entscheidungen, dann machen wir Produktion. Das heißt, wir müssen ja nach dem Prototypen oder nach dieser ganzen kleinen Mini-Prototyping-Phase, wir haben irgendeinen Nukleus gefunden, der funktioniert, brauchen wir ein paar Assets, ein paar 2, 3 Grafiken und mal ein Häuschen hier und jemand muss mal ein Level bauen oder wie auch immer, wir brauchen ein paar Sounds. Das heißt, dann machst du wirklich eine Art Produktion, während die anderen Leute, Game Designer, Programmierer, also manchmal ist es, meistens ist das ja wie früher in den 90ern. Es gibt dann halt sehr, sehr, sehr kleine Teams. Das heißt, die Leute haben ja 5000 Rollen gleichzeitig. Und dann baust du es zusammen, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du, jetzt hast du das erste Mal was spielbar, dann machst du hoffentlich eine kurze Pause, vielleicht hast du dann coole Leute um dich drumherum und zeigst das noch einem anderen Team. Sagst, guck mal, hier haben wir gebaut, wie findet ihr das? Also so ein kleiner Mini-Playtest sozusagen, Fokusgruppentest. Dann stellst du fest, das ist alles scheiße, dann baust du alles wieder um. Also das sind ja Phasen, die du quasi gefühlt auch über 2 Jahre erlebst. Und wenn du die so kondensiert machst, ah ja, genau, und das Shipping, ne, habe ich jetzt sonst vergessen, aber dann baust du es noch ein bisschen um, dann guckst du auf die Uhr und sagst, scheiße, in 2 Stunden müssen wir submitten. Wenn du bis dahin nicht einmal deine Version mal gebaut hast, dass du die mal jemandem in die Hand drücken kannst, dann bist du eh des Todes. Ansonsten setzt du dich dann hin und baust halt die Version, dann für so ein Game Jam, das ist wie beim Publishing, dann brauchst du vielleicht noch ein Bild, was du hochladen musst, das Ding braucht noch einen Namen, dann musst du eine kurze Beschreibung machen, also kannst du vergleichen mit deiner Steam-Page, die du machst, nur natürlich in klein und nicht so professionell. Da machst du noch ein paar Screenshots, da machst du vielleicht noch ein kleines Video, das haben wir zum Beispiel jedes Mal gemacht, damit, falls jemand das Spiel nicht spielen kann, die Jury trotzdem mindestens was sieht davon, und dann submittest du das auf irgendeine Plattform, was auch ein rein technischer Prozess ist, ja, ist das ein ZIP-File, ist das Einzeldateien, wie auch immer. Das heißt, du durchlebst die gesamte Phase. Und wenn du das halt innerhalb von einer Firma so halt auch machst, dann hast du halt, du schärfst halt die Sinne. Und ich habe viele Leute erlebt, die zum ersten Mal ein Game Jam gemacht haben, aber vorher schon jahrelang in der Spieleentwicklung waren und dann auf einmal sagten, ach, das ist ja, also die gehen so ein bisschen die Augen auf, weil du dann feststellst, ach scheiße, ja okay, das heißt halt im Umkehrschluss ja eigentlich für unsere große Produktion, wir können da jetzt nicht monatelang an diesem einen Ding sitzen, sonst wird das nicht fertig, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja. Aber es führt dir das halt nochmal vor Augen. Und ich glaube, allein diese Schulung davon und die Sensibilität ist halt extrem hilfreich. So ein weniger für die Karriere an sich, aber für dich als Person. Und das Wissen kannst du natürlich anwenden.
Das war ja auch eins von den Sachen. Also wir haben die ja so ein bisschen beschrieben als so ein Vertical Slice von Spieleentwicklung. Da hattest du mir aber geschrieben, ja, stimmt schon, aber es gibt verschiedene Sachen, die so ein Game Jam auch nicht abbildet. Was hast du denn da gemeint?
Ja, genau. Also das ist genau das, was ich eben meinte. Man muss das ein bisschen einschränken. Und das sieht man ja auch an dem Ergebnis. Ihr habt ja auch im Podcast schon gesagt, wenn du dir dann anguckst, was das dann da ist, was da rauskommt, dann ist halt auch da viel Mäh bei, ja? Da sind dann viele. Und ich würde sagen, das ist ja fast noch nicht mal, du kannst fast nicht einen Prototyp nennen. Wir haben jetzt zwar gerade diese Begriffe genannt, dass man so eine Art kleinen Prototyp macht und so, aber was am Schluss rauskommt, ist ja eigentlich noch nicht mal wirklich ein Prototyp, weil du die Entscheidung halt für diese 48 Stunden fällst. Du sagst halt, dann müssen wir fertig werden. Und auch, also das wiederum, das habe ich jetzt gar nicht so vorher bedacht, aber das ist natürlich tatsächlich auch so. Auch das wiederum spiegelt natürlich eine lange Produktion wieder. Das heißt, du sagst halt, das Spiel soll in 2 Jahren rauskommen und dann nach einem Jahr stellst du fest, wo du bist und dann musst du harte Entscheidungen treffen. Und die entscheidende Entscheidung heißt dann, wir cutten das, wir machen das anders, wir machen das anders. Und die triffst du natürlich mit, hoffentlich mit dem Termin im Kopf. Nicht alle Entwickler tun das, aber du tust es natürlich eigentlich mit, hey, wir haben jetzt noch diese Zeit übrig, das heißt, wir cutten das deswegen. Und das heißt, das Spiel, was du vielleicht machen wolltest, wird dadurch, dass es eine Endzeit hat, anders. Oder du bastelst 17 Jahre an deinem Spiel rum und sammelst Kickstarter-Geld. Aber ansonsten ist es ja, da gibt's ja ein Ending. Und das ist natürlich beim Game Jam noch viel, viel kondensierter. Das heißt, du hast 48 Stunden. Das heißt, du baust natürlich bestimmte Features, die jetzt eigentlich fürs Spiel notwendig wären, gar nicht ein. Das heißt, am Schluss hast du nur so eine Art Nukleus, um den drumherum noch ein Prototyp entstehen kann. Und deswegen ist es auch so, dass es eher so eine kleine Experience ist. Ja, vielleicht ist es eine kleine Erfahrung. Und diese Dinger tragen ja häufig, wenn du die spielst. Ich war in relativ vielen Juries, wo du dann dir die Spiele anguckst. Und ich habe mit den Rocket Beans zum Beispiel, haben wir vor ein paar Jahren mal eingemacht. Der war ziemlich spannend. Da kamen sehr viele kleine Spiele rein, auch von Leuten, die jetzt gar nicht aus der Spielebranche kamen. Und dann habe ich die alle gespielt. Und dann ist es, dann sind die manchmal witzig und manchmal gar nicht. Und die witzig sind, tragen sich aber vielleicht auch nur für 2 Minuten. Ja, also, weil mehr konntest du ja gar nicht machen. Also, ne, das heißt, das ist dann witzig für 2 Minuten. Und dann hast du ganz, ganz selten mal den Fall, dass du in diesen 2 Minuten was siehst, wo du denkst, oh, wow, daraus kann man viel, viel, viel mehr machen. Das ist so eine gute Grundidee. Ich glaube zum Beispiel, dieses Fotospiel ist aus dem Game Jam entstanden. Also, wo du ein Foto machst von einer Umgebung, von einer 3D-Umgebung, machst du ein Foto und dann kannst du in dieses Foto reinlaufen. Ich weiß jetzt leider, du Gottes, nicht mehr, wie das Spiel ist. Das ist irgendwie vor ein paar Monaten released worden. Das ist so ein Ding, was sicherlich, also das ist, soweit ich weiß, ist das in einem Game Jam entstanden und das ist was du dir kurz anguckst und denkst dir so, oh, das ist aber cool. Damit könnte man jetzt aber mal 5 Stunden füllen.
Okay, aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschliffen. Also lass uns mal versuchen, vielleicht ein bisschen klarer zu identifizieren. Was ist denn durch einen Game Jam nicht gut abbildbar? Also vermutlich halt Sachen, wo hinterher durchaus noch mal der Teufel im Detail stecken kann. Ne? Wahrscheinlich sowas wie die ganze Benutzerführung oder auch HUD-Elemente oder sonst irgendwas. Das wird man bei einem Game Jam häufig reinpacken und sagen, ja, passt schon. Aber wenn du das hinterher für ein kommerzielles Produkt so machen musst, dass dann zum Beispiel auch, ne, vernünftig, gut und so, also ich spekuliere rum, was sind denn die Dinge, an die du gedacht hast, wenn du sagst so, ja, aber du lernst im Game Jam jetzt auch nicht alles, was du für eine größere Spieleentwicklung mitbedenken.
Okay, okay, wenn man es jetzt noch ein bisschen faktischer macht, ich habe jetzt eher so ein bisschen philosophisch darüber gesprochen, was man davon mitnimmt und was man übertragen kann. Wenn du richtig faktisch guckst, dann häufig haben die kein Main-Menü. Ja, also da gibt's kein Menü, da gibt's keine Optionen zum Einstellen, da gibt's nicht irgendwie, du schlägst dich nicht mit der Grafik rum. Performance-mäßig, du kümmerst dich nicht darum, dass das Spiel irgendwie super performant auf allen möglichen Geräten läuft, sondern du bist froh, wenn das auf einer Plattform irgendwie einigermaßen läuft. Lokalisierung, das ist, ich möchte mal ein Game Jam Team sehen, was dann sagt, ah, jetzt nehmen wir uns nochmal 4 Stunden Zeit, das Spiel in 6 Sprachen zu übersetzen. Und dann auch die Infrastruktur dafür zu schaffen. Also, das machst du nicht. Das heißt, eigentlich alles, was ums Spiel drumherum ist, deswegen sage ich, es ist eigentlich noch weniger als ein Prototyp, was am Schluss rauskommt. Alles, was da drumherum sind, was so wirklich aber auch wichtige Dinge sind, UI Polishing oder überhaupt eine UI, ja, also das wird dann weggelassen. Main-Menü weggelassen, Optionen weggelassen, Lokalisierung weggelassen. Und so geht's halt eigentlich weiter. Das heißt, eigentlich möchtest du dich ja nur auf das konzentrieren, was wirklich der interaktiv spannende Teil ist.
Okay. Du hast vorhin was anderes gesagt, das finde ich ganz interessant. Das nämlich, ist so ein Game Jam ein Mini-Crunch? Repräsentiert es das im Grunde genommen auch durch dieses Zeitlimit? Gibt es Leute, die sagen, alles klar, wir können jetzt nicht mehr schlafen, wir haben nicht die Zeit dafür.
Ja, also das ist sogar total witzig. Wenn ich war als Mentor bei 2, 3 Game Jams und dann ist das häufig vom Organisator so gemacht, dass es dann so 2, 3 Impulsvorträge gibt und wo man dann auch so ein bisschen sagt, so ein bisschen Hinweise gibt für die Leute, die jetzt auch neu bei einem Game Jam sind. Weil es gibt gerade dieses Thema, achtet auf euch selber, trinkt bitte regelmäßig, schlaft zwischendurch auch mal, geht mal an die frische Luft. Das sind tatsächlich sehr praktikable Tipps, auf die man auch während des Game Jams ab und zu hinweisen muss. Da unterscheidet sich aber jemand, der Erfahrung hat mit so einem Game Jam, von jemandem, der das zum ersten Mal macht. Und auch das spiegelt ja ein bisschen wieder, wie es vielleicht in der Industrie ist. Das heißt, so ein bisschen auf sich zu achten und zu sagen, ich kann mich jetzt hier nicht 48 Stunden am Stück auspowern, da gehört auch ein bisschen was zu. Auf der anderen Seite willst du es natürlich schaffen. So. Und das ist natürlich auch was Eigenes. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob dir jemand anders sagt, du musst jetzt hier buckeln, damit das hier fertig wird. Oder ob du sagst, hey, das ist mein Baby, das finde ich jetzt total cool. Und irgendwie ist das ja auch eine Lernerfahrung und ich mache das jetzt für mich. Trotzdem muss man da echt drauf achten. Bei dem letzten Game Jam, den habe ich live gestreamt mit dem Dennis zusammen, der Herr DK. Der hat, jetzt muss ich doch mal kurz Werbung machen, wir haben es natürlich in Unreal Engine gemacht. Er hat Unreal Engine noch nie benutzt, aber war fit in Blender. Also das heißt, er hat eher den Art-Teil gemacht und ich habe den Implementierungsteil gemacht. Und wir haben beide gestreamt und wir haben es aber von vornherein gesagt, ey, wir machen das nicht 48 Stunden am Stück. Im Endeffekt haben wir 24 Stunden gestreamt in den 2 Tagen und haben es eigentlich ziemlich locker angelassen, weil wir nämlich vorher morgens früh erst noch mal ein bisschen gequatscht haben, das mal angespielt haben und das Ergebnis war ziemlich gut. Und ich glaube, das hat dann auch mit dem Erfahrungsschatz zu tun und wie viel Zeit du da jetzt für dich da reinpacken willst. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es den Crunch der Industrie widerspiegelt, aber es spiegelt definitiv wieder oder es schärft das Verständnis dafür, dass man ein bisschen auf sich aufpassen muss.
Okay, also das heißt, philosophisch wiederum betrachtet, wir sitzen nicht da und sind in einer Situation und sagen, hey, die Industrie hat auch noch ein Event erfunden, wo die Leute unter einem brutalen Zeitdruck Spiele entwickeln sollen und jetzt wird sogar im Kleinen in diesem Nichtschwimmerbecken für Spieleentwicklung sozusagen, wird schon direkt der Crunch als Methode eingeführt.
Also so habe ich es auf jeden Fall nie empfunden. Du gehst da wirklich, also ich meine, jeder, der jetzt ein bisschen älter ist und mal auf einer LAN-Party war, du kannst das wirklich damit vergleichen. Ja? Bei vielen der Jams, die vor Ort stattfinden, gibt es dann auch Essen und Trinken. Manchmal selbst organisiert, ja? Manchmal vom Eventveranstalter. Es gibt ja auch Game Jams, die ein offizielles Branding haben, die dann solche Vorgaben machen. Aber es gibt natürlich auch kleinere, wo dann eine Universität oder so sagt, wir stellen die Räume zur Verfügung und dann organisieren sich ein paar Studenten und dann wird da noch gegrillt nebenbei und dann wird da gequatscht und so. Also man darf sich das, glaube ich, nicht so, deswegen habe ich so direkt am Anfang reagiert, man darf sich das gar nicht so kompetitiv vorstellen, sondern es ist echt eher so ein gemeinsames Beisammensein. Jedenfalls die, wo ich dran teilgenommen habe. Es gibt natürlich solche und solche. Und du hast natürlich immer diese Hardcore-Freaks dazwischen, die in der Ecke sitzen und einfach durchackern und die krummelig sind, warum da jemand nicht in Assembler seine Engine erst selber geschrieben hat im Game Jam, bevor er irgendeine Grafik angefasst hat.
Aber das ist ja auch wahrscheinlich was man vielleicht lernen kann, oder? Also gerade eben dieses Zusammenarbeiten im Team, vielleicht auch, je nachdem, wie es jetzt organisiert ist, in einem Team, das du nicht kennst, wo dann halt auch Sachen auftreten können. Dann fällt vielleicht einer aus, weißt du? Das nehmen wir mal an, das sind drei Leute im Team. Zwei sagen, sind super engagiert, ambitioniert oder was auch immer und sagen, ja, powern wir durch und das schaffen wir. Und einer sagt, nee, ich gehe jetzt schlafen. Und dann musst du halt für die Zeit erstmal ohne den auskommen.
Ja, das ist, deswegen sag ich, du lernst da super viel fürs Leben. Also es ist wirklich und für solche Sachen wie Zusammenarbeit oder ob das homogen ist oder wenn du halt mal 3, 4 GM Jams gemacht hast, dann kriegst du auch ein Gefühl dafür, mit wem kannst du denn gut oder mit welchem Typ Mensch kannst du gut und mit welchen extra aneinander und so. Und dann musst du das halt da lösen. Es gibt Game Jams, wo du dann Teams hast, die wirklich nach Hause fahren nach 2 Tagen, weil sie sich überhaupt nicht vertragen. Oder das Team sich auflöst und wo dann einer sagt, du Leute, ich habe jetzt keinen Bock mehr und die da hinten brauchen übrigens auch einen Tschüss. Also klar, das spiegelt ja ein bisschen wider, wie es vielleicht im Größeren halt ablaufen kann. Und dann weißt du auch ein bisschen, du lernst ein bisschen was über dich selber. Du weißt danach vielleicht etwas besser, wie du dich einschätzen kannst. Das ist auch so eine Sache, zu sagen, es ist halt schwer, wir Menschen kommen ja schwer mit so großen Zeiträumen klar. Wenn du sagst, ja, daran arbeite ich jetzt hier die nächsten 2 Jahre, das sind meine Tasks alle, so machst du das ja eh nicht, du brichst das ja dann irgendwie runter. Und jetzt ist es so weit runtergebrochen, dass du selber sagst, okay, wir müssen jetzt also hier 5 Männchen machen, die mache ich in so einem Voxel-Tool und dann muss ich die in Blender packen, dann skinne ich die und dann packe ich die da rein, da brauche ich pro Charakter 1 Stunde. Und dann fängst du an und stellst fest, scheiße, das waren jetzt 3 Stunden. Bin ich jetzt beim zweiten schneller, weil ich weiß, wie es ist oder nicht? Das heißt, du lernst halt einfach auch damit umzugehen und auch wie deine Teamkameraden dann darauf reagieren, ne? Und wie du dann, wie die dann damit umgehen, so wenn dann da Stress kommt und ob die Leute dann rumschreien oder ob sie ganz entspannt an ihrem Bier süffeln und sagen, ja, ist doch alles okay, ist doch entspannt, wenn wir nichts rausbringen, bringen wir nichts raus, dann hatten wir halt Spaß, lass uns nochmal den Grill anschmeißen.
Ist da irgendeine Art von Basis-Toolset, das man im Gepäck haben sollte? Also jetzt, ich denke jetzt zum Beispiel an sowas wie, nehmen wir mal an, du bist jetzt, keine Ahnung, ein angehender 3D-Artist oder sonst irgendwas und dann sitzt dein Team da und sagt so, alles klar, ich brauche das in dem Format, aber dein Freeware-Tool unterstützt dieses Format gar nicht oder solche Geschichten?
Ja, also wenn du spätestens, glaube ich, nach dem ersten Game Jam, wo du hingegangen bist und absolut nicht vorbereitet bist, beim nächsten hast du ein kleines Köfferchen dabei, dein digitales Köfferchen mit so ein paar Tools, ne? Jetzt im Soundbereich zum Beispiel. Audacity, BFXer sind so 2 Tools, die da jeder hat. Blender, weil es frei ist, ja, und nicht, wenn jemand eine Max-Lizenz oder Maya-Lizenz hat, ja, okay, dann halt auch das. Das heißt, die Leute, die in ihren Bereichen sind, kennen meistens schon ihre Tools, häufig auch die Engine, die sie benutzen wollen. Es gibt ja auch Game Jams, die sind dann speziell oder sagen, nur das darf verwendet werden. Aber in der Regel, ne, wenn ich auf meinen Desktop aktuell gucke, hab ich halt ein Sammelsurium von verschiedenen Tools, die ich kenne. Und es kommen auch, also du hast auch Game Jams, wo Leute hinkommen und sagen, ich komme explizit mit dem Ziel, mich in dieses Tool einzuarbeiten. Ich habe ein paar Grundtutorials geguckt, also ne, ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du ein Team hast von Leuten, die alle sagen, ja, ich habe keins der Tools, die wir benutzen werden, habe ich jemals benutzt, lass mal ein Spiel machen. Weil dann kümmerst du dich, dann macht es keinen Spaß, dann kümmerst du dich im Grunde genommen nur darum, dich reinzulesen und die Sachen hinzubekommen. Aber wenn die Leute mit so einem gewissen Grundverständnis kommen, so, keine Ahnung, ich habe noch nie Blender benutzt, ich habe aber schon 3D-Programme benutzt, ich habe mal bei Blender 5 Tutorials angeguckt und ich habe mal so einen Donut gemodelt, aber jetzt will ich, dass mal in einer echten Umgebung funktioniert. Dann ist jemand vorbereitet und sagt, das ist halt sein Hauptziel. Aber ansonsten, ja, hat man so ein Sammelsurium von verschiedenen. Es gibt auch so Best-Practice-Sachen. Ne? Wenn du schon mit 2 Leuten an einem Spiel arbeitest, dann solltest du dir Gedanken machen, wie teilen wir unsere Dateien? Und dann hast du Game Jams, wo die Leute USB-Sticks hin und her schieben. Ja, hey, ich hab das, was totaler Stress sein kann. Und dann hast du aber auch gut organisierte Leute, die stellen da so ein Netzwerk, so eine kleine Netzwerkfestplatte hin. Und da läuft so ein Mini-Versionskontrollsystem drauf, das sie schon vorher aufgesetzt haben, wo sie, ne, das ist schon alles da und sie geben den 4, 5 Leuten Zugänge und dann teilen die sich ihre Daten über eine Netzwerkfestplatte. Das gibt's halt alles, ne? Heutzutage gibt's die Tools ja auch alle, ne? Selbst wenn du online jetzt machst, dann sagt man, hey, übrigens, lass uns GitHub benutzen, da haben wir unsere Daten liegen. Oder selbst wenn es nur sowas ist, lass Google Drive benutzen, ja? Also das heißt, in der Regel haben solche Leute einen kleinen digitalen Koffer mit Dingen, die sie schon kennen.
Gibt es eigentlich auch Game Jams, auf denen sich entweder jetzt organisch oder geplant andere Rollen rausbilden, wie man sie sonst so kennt? Also gibt's Leute, die sagen, okay, ich bin euer Producer, das Feature machen wir nicht mehr.
Ich glaube, das ist jetzt das schlechteste Beispiel. Weil witzigerweise, wenn ich jetzt richtig böse bin, ich sage, aber was macht denn so ein Producer, der jetzt rumlaufen und die Leute organisieren? Selbst beim Game Jam kann das Sinn machen. Auch da hängt es wieder davon ab, wer was so kann. Ja, also und welche Überschneidungen du hast. Wenn du jemanden hast, der zum Beispiel natürliches Talent dafür hat, so ein paar Sachen einfach mitzuorganisieren, dann macht der das halt. Aber ich empfinde das meistens als mehr gleichgesinnt, weil du hast ja natürlich auch viel mehr Gewalt quasi, so viel mehr Autorität über Teile des Spiels. Es ist ja wirklich wie früher, wo ein ganz kleines Team was gemacht hat. Das heißt, jeder hat ganz viele Sachen gemacht und dann entscheidest du es ja, indem du es einfach machst. Du kannst ja nicht über jedes Ding mit deinen 4, 5, 6 Kumpanen und Kumpaninnen da irgendwie diskutieren. Das ist schon mal das eine. Das andere ist, was ich wirklich oft erlebe, ist, dass jemand sagt, hey, ich bin 3D-Artist, aber ich mache so ein bisschen Sound. Ich möchte diesen Game Jam eigentlich nur Sounds machen. Und das tut dann immer weh, weil dann weißt, oh, du hast einen super talentierten Grafiker da sitzen, aber der hat halt dieses Wochenende einfach keinen Bock. Der ist hier, weil der Sounds machen will. Ja, dann macht er halt Sounds.
Wie viele Leute, die halt, sag ich mal, richtig erfahren sind, gehen überhaupt auf Game Jams? Also meine Erwartungshaltung wäre, das wäre so meine Erwartung.
Das unterschätzt man nicht. Also ja, die Masse sind, glaube ich, schon Beginner, Studenten und Juniors. Weil in dem Moment, wenn du natürlich Vollzeit an deinem Spiel arbeitest, musst du auch erstmal die Energie aufbringen und den Bock, das auch noch mal zu machen. Aber diesmal noch zusätzlich am Wochenende, wo du dann Montag weiter an deiner Lokalisierungsgeschichte arbeitest. So, das ist natürlich, das ist schon mal eine Sache, die ist ein bisschen einschränkt. Aber, also ich habe Game Jams mit Leuten gemacht, wo ich erstaunt war, wer dann da auf einmal war. Also auch von großen, diesen Triple-E-Indies, wo dann da auf einmal Leute da rumhängen, die den Namen sahen. Und dachte, oh, okay, cool. Und wo du dann sogar hingehen kannst, sagen kannst, hey, lass mal quatschen und hey, geiles Spiel. Und dann ein bisschen Fanboys, also das gibt's halt schon. Ich habe den Ludum Dare, den ich mal mitgemacht habe, habe ich mit dem Matthias Schindler gemacht. Der ist halt, ne, der war früher Tentacle und dann, wie hieß seine vorherige Firma, mit dem habe ich halt die Flare Games mitgegründet. Das ist ein gestandener Programmierer, ja. Und wir haben das zu dritt gemacht, aber den Sound hat meine Tochter gemacht, indem sie Stühle über den Boden gekratzt hat und das aufgenommen hat für ein paar Soundeffekte. So, ne? Das ist wild gemischt, aber die Tendenz ist natürlich schon eher so im Beginner- und Studentenbereich.
Dann bin ich mal überlegen, habe ich sonst noch irgendwelche Fragen? Vielleicht noch, gibt es denn etwas, wo du sagst so, das ist eigentlich die optimale Konstellation, also ein bisschen Erfahrung, bisschen Leute, die neu dazugekommen sind, ist das wünschenswert? Oder sagst du, na, wenn du Glück hast und du kommst in ein erfahrenes Team rein, ist natürlich immer am besten, wie ist das?
Oh, ich finde, eine Sache, die ich sehr erfrischend finde in Game Jams, gerade wenn du mit Leuten zu tun hast, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, haben die natürlich auch ihre Denkweisen und ich finde, das bricht halt super toll auf, wenn du ein total gemischtes Team hast und dafür ist natürlich nur wichtig, dass alle im Team das auch so empfinden und leben, ne? Also, dass man da auch ein offenes Ohr für hat, für jemanden, der jetzt vielleicht nicht die Riesenerfahrung hat und den nicht irgendwie abtut. Und dann kann das meiner Meinung nach super bereichernd sein. Also, ich habe immer das Gefühl, ich gehe sehr erfrischt aus einem Game Jam raus. Aber ich gehe da halt auch meistens hin, weil ich das Gefühl habe, ich will mit diesen Leuten was machen. Und für mich ist es ideal, sich ein bisschen vorzubereiten, schon vorher zu wissen, mit wem ich was mache, sich ein bisschen auszutauschen, was die Motivation ist, und dann einfach nur aufs Thema zu warten und loszulegen. Und ich bin immer super happy, wenn man das mit anderen zusammen macht, auch mit Leuten. Ich meine, es ist super inspirierend zu sehen, wenn sich da jemand hinsetzt. Und es ist ja auch beängstigend zu sagen, ich mache jetzt was ich noch nie gemacht habe mit Leuten, die ich nicht kenne. Das haben aber alle. Und dann ist es inspirierend, wenn man am Schluss sieht, was dabei rausgekommen ist. Und dann bist du meistens auch so stolz auf dein kleines Ding, was du da gemacht hast, dass die Bewertung ist dann noch ein netter Bonus. So.
Was ist denn, gibt es eigentlich so eine Art entscheidenden Erfolgsfaktor? Oder andersrum gefragt, Meine Vorstellung wäre, wenn ich will, dass am Schluss tatsächlich ein Spiel dabei rumkommt, das wenigstens eingereicht werden kann, würde ich wahrscheinlich immer denken, ich brauche einen guten Programmierer. Dann der Rest der findet sich dann schon, aber das ist der entscheidende Faktor, damit das Ding über die Ziellinie kommt.
Ja, nee, sehe ich nicht so. Also erstens brauchst du heutzutage nicht unbedingt einen Programmierer und dann hat ein Programmierer ja, also am Schluss, glaube ich, ist die Harmonie des Teams entscheidend. Also ich glaube, am Schluss muss die Motivation der verschiedenen Leute, die daran teilnehmen, gleich sein oder muss sich auf jeden Fall überlappen. Und wenn du nicht alleine arbeitest, ist es halt immer ein Team-Effort. Und es ist nie, dass du sagen kannst, aber es ist jetzt der eine Programmierer und der hat es jetzt irgendwie gerissen. Gerade bei den Game Jams nicht, finde ich. Ich glaube, so ein Garant für einen gut laufenden Game Jam ist, dass man sich so ein bisschen überlegt, welche Aspekte, was jetzt in deinem Fall, wenn du sagst, ich mache jetzt eher was Narratives und ich kann nicht programmieren, aber hey, cool, ein bisschen Sound wäre ganz gut für die Atmosphäre, ein paar schöne Bilder wäre schön. Kann ich aus dem Internet nehmen? Brauche ich da jemanden, der mir schöne Bilder zeichnet? Finde ich vielleicht jemanden auf dem Game Jam, der sagt, du, ich bin eher Concept Artist, ich bin gar kein 3D-Artist, aber ich kann schöne Bilder zeichnen. Und sich dann zu überlegen, okay, welche Tools bräuchte man, das kann man sich ja schon grundsätzlich vor jedem Game Jam überlegen, was man so, was sind diese Art von Checkboxen, welche Tools benutze ich, welche Pipeline benutze ich, was ist so das, was ich kann, was ist so das, worauf ich so grundsätzlich Bock hätte. So, wenn du das schon mal geklärt hast und du dann sich so ein bisschen drauf einlässt und guckst, wer so da ist und mit dem, wem du was machen kannst, dann hast du, glaube ich, schon eine ganz gute Startvoraussetzung. Und dann sind solche faktischen Sachen wie, lass uns mal gucken, dass wir heute Abend das erste Mal schon mal das starten können, das Spiel. Was auch immer das ist. Und wenn ich nur einen Charakter nach links und rechts bewegen kann. Aber sich halt so ein paar Milestones zwischendurch zu setzen. Oder sowas zu sagen, 2 Stunden vor Release, das ist schon zu spät, an dem Tag, wo man das submitten soll, schon mal eine Version zu bauen und gucken, ob das halt alles läuft. Ja, und dann stellst du vielleicht fest, dass du eine dicke Liste hast von Sachen, die du machen musst, damit du es überhaupt releasen kannst. Das heißt, irgendwie sicherzustellen, dass du an dem Tag was hochlädst, ist, glaube ich, schon wichtig.
Okay, weil also die Ratio auf meiner Seite wäre halt, ich kann auch was mit hässlicher Grafik submitten, ja, also ein Text-Adventure, aber wenn das Anklicken nicht funktioniert, halt nicht.
Ja, das ist, ich verstehe, was du sagen willst, aber ich glaube, das ist auch, was ich eben meinte, du guckst ja dann vorher natürlich aus, was du brauchst dafür. Wenn du jetzt sagst, das muss jetzt jemand von da muss jetzt jemand irgendwie das Interface von null schreiben und du benutzt überhaupt keine externe Technologie, dann brauchst du natürlich jemanden, der sich da auskennt. Aber dann ein Fallback zu haben und zu sagen, es gibt Tools, es fällt ja der Name nicht ein, es gibt so ein richtig bekanntes narratives Tool, das kommt, glaube ich, eher aus dem japanischen Bereich. Aber da googelst du halt mal eine halbe Stunde und dann findest du halt was und dann wirst du nicht damit rumschlagen, dass der Button nicht klickbar ist.
Ja, meinst du den RPG-Maker?
Nee, den nicht.
Den gibt's ja auch inzwischen als Visual Novel Maker und sonst irgendwas, aber wurscht. Ich nehme an, du würdest wahrscheinlich immer einen Präsenz-Game Jam empfehlen und nicht die virtuellen. Das würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Ist ja meistens so, dass man sagt, ja, aber wenn du da zusammenkommst und die Leute wirklich persönlich triffst und dann so ein bisschen da abhängst oder sowas, ist halt immer besser.
Ich glaube, das hängt auch vom Typ ab, ne? Also ich mag das schon, aber ich werde die letzten 2 Jahre auch hier in meiner Höhle eingeschlossen. Hab auch nichts gegen digitale Sachen. Und wenn du eher schüchtern bist, ist vielleicht sogar digital erstmal vielleicht für dich angenehmer, weil du dich den Leuten leichter per Text und Voice öffnen kannst, als wenn du da vor Ort sitzen musst. Mhm. Weiß ich nicht. Ich habe in letzter Zeit auch eher digitale gemacht und fand die eigentlich immer ganz knuffig. Ich finde, es geht halt ein bisschen was verloren von diesem LAN-Flair, aber ich bin halt auch älter. Ich mag diese, für mich ist das der LAN-Ersatz sozusagen, was man heutzutage vielleicht nicht mehr so machen mag.
Wie viele kommen eigentlich auf den Game Jam und machen gar kein Spiel, sondern die gucken halt einfach zu? Oder die sind einfach nur da, um Leute zu treffen, abzuhängen?
Oh ja, das habe ich schon gesehen. Aber auch da hängt es wieder von ab, was es für einer ist, ne? Wenn das so ein, ob das wie offen der ist, ob das so ein, zum Beispiel hier in Köln am Cologne Game Lab gab es schon mal ein paar. Klar, hast du da kommen und gehen von irgendwelchen Studenten, also auch aus anderen Bereichen dann, ne? Aus dem Filmbereich oder so, die einfach nur mal gucken wollen. Klar, das gibt's auch. Ich weiß nicht, ob du da den ganzen Tag abhängst und um da jetzt rumzusetzen, weil es gibt natürlich schon so Phasen, wo die dann konzentriert an Sachen arbeiten. Übrigens heißt die Visual Novel Engine, die ich gerade meinte, RenPy. Ich habe gerade mal nachgeguckt. R-E-N und dann Apostroph P-Y.
Oh, das ist aber auch nochmal ein ganz interessantes Ding, was du gerade angesprochen hast. Wie häufig kommt's vor? Also jetzt, wir reden wahrscheinlich dann nur über Präsenz-Game Jams, aber du bist auf deinem Game Jam und du bist aber gerade in so einer Phase, wo du dich halt konzentrieren willst oder du bist gut im Flow und dann fangen andere Teams an, irgendwie Scheiß zu machen und rumzublödeln. Und es geht dir tierisch auf den Sack.
Ja. Ja, das gibt's. Und dann ist die Frage, wie du damit umgehst. Du da hingehst und sagst, hey Leute, wir müssen. Also die Leute sind ja doch zum großen Teil dafür da zusammen an was zu arbeiten. Und das Verständnis ist in der Regel sehr, sehr groß. Aber wenn du natürlich so einen Kasperkopf hast, der völlig ausrastet. Keine Ahnung, ich habe jetzt noch keinen gesehen, wo jemand gesteinigt wurde, rausgeschmissen wurde oder sonst wie. Da war ich jetzt nicht selber präsent für sowas.
Aber die holen da nicht regelmäßig auch die Nerfguns raus.
Das kann dir wiederum auch passieren, ja.
Aber das simuliert ja auch nur das Leben im Großraum.
Ein Abgefahrener, den ich mal betreut habe als Mentor, war war in London bei der, wie hieß denn diese Veranstaltung, die immer in London war, Games-Veranstaltung? Oh Gott, IGS? Nee.
Du hast alles gemacht, aber auch alles vergessen.
Ja, irgendwie ist heute, ich war halt null für Podcast vorbereitet. Ich bin geistig noch nicht.
Wir hatten dir den Kaffee sogar schon vorher zugestanden. Es gibt keine Ausreden. Okay.
EGX, die EGX in London, 2019, da hatten die einen Game Jam, die war oberhalb der Messehallen, da waren unten die Messehallen und dann, wie das ja häufig bei so Messegeländen ist, bist du dann so einen Fahrstuhl hochgefahren und dann war da so eine Art Promenade oberhalb, wo du auch runtergucken konntest und dann waren da halt so Art Konferenzräume und da waren vier Konferenzräume, die haben die zusammengelegt und da lief halt ein Game Jam und der lief über Nacht. Das war völlig abgefahren Atmosphäre, weil die Leute haben halt da gemacht und dann ist aber die Messe irgendwann, dann sind die Messebesucher weggegangen, aber die durften weiter auf diesem Messegelände und innerhalb dieser Hallen rumstreuen. Das heißt, am nächsten Morgen muss natürlich die Aufräumkolonne erstmal die ganzen Bierflaschen und so wegpacken, weil die Leute da an den Ständen halt rumgelungert haben, die halt normalerweise ein Game Jam gemacht hat. Das war mal eine abgefahrene Atmosphäre.
Das ist ja das typische Szenario eigentlich beim Aufbau der Gamescom.
Ja, genau.
Also so kenne ich das von früher, weil wenn du selber einen Stand dort hattest, dann bist du ja, hast ja Zugang zu den Hallen und abends stehen dann zwar lauter Wachmänner von den Ständen, damit dann nicht überall irgendwie die Monitore geklaut werden oder sonst irgendwas, aber in der Zeit, als wir da selber einen Stand hatten oder so, da sind wir halt auch irgendwie, bis halt nachts irgendwie hast du Pause gemacht vom Aufkleben von irgendwelchen gigantischen Aufklebern auf deinem Stand oder sowas, du bist halt auch durch die Halle gelaufen, hast mal ein Bier getrunken unter dem Diablo-Stand.
Genau, oder so. Also so war das da auch und das ist eigentlich nochmal ganz spannend, weil diese Art von Atmosphäre, wenn man das kennt, die ist auch bei so einer Art, also das ist auch bei so einem Game Jam irgendwie so ein bisschen da. Das ist halt ein Event. Du hängst dann halt zusammen rum, du machst die Nacht halt vielleicht durch, du quatschst. Vielleicht triffst du jemanden und dann quatschst du die Hälfte der Zeit nur über irgendwas total anderes. Ich finde, das ist wirklich, kann eine sehr wilde Mischung von Dingen sein, die da passieren können.
Nice. Also wir halten fest, eigentlich jeder, der interessiert ist und auch wenn er sich unbedarft fühlt, der darf sich durchaus einen Ruck geben und dort auftauchen und dem Ganzen einfach eine Chance geben. Kannst du einen Game Jam in Deutschland vielleicht empfehlen oder mehrere sogar? Was wäre denn jetzt so das Ding, wo du sagst so, da, probier's doch mal da?
Oh, das ist aber jetzt gar nicht so einfach. Der erste, der mir gerade in den Sinn kommt, ist, der ist gar nicht mehr. Also ich habe jetzt keinen, ich meine, das ist jetzt auch gerade der Gesamtsituation der Welt geschuldet, dass mir jetzt spontan keiner anfängt, der vor Ort stattfindet. Aber man kann im Umkreis der Universitäten immer ganz gut gucken. Die machen halt häufig was. Momentan ist das meiste, was ich kenne, definitiv eher virtuell. Aber wenn man sich ein bisschen informiert, also auch gerade wenn man nur so einen leichten Hang hat zum Interesse, wie Spiele gemacht werden, man kann auch einfach erstmal ganz vom Entfernen gucken. Es gibt wirklich viele Leute, die es dann live streamen. Ja, also wenn diese Game Jams, der Global Game Jam zum Beispiel, wenn der stattfindet, dann wird häufig von den verschiedenen Orten gestreamt. Und dann kannst du zugucken, wie das so entsteht. Und dann beantworten die auch Fragen. Das ist ein Erstkontakt, den man ganz gut machen kann, glaube ich. Und dann einfach ein bisschen informieren, sich vielleicht mal so ein Tool selber angucken und einfach mal teilnehmen, egal was man kann. Und meistens kommt dabei was rum.
Perfekt. Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne. Das war witzig. War zwar sehr spontan und sehr unvorbereitet, aber es ist ein Thema, was ich persönlich echt super mag. Und ich finde, es trägt dazu bei, mehr Verständnis von Spielern zu haben, wie Spiele gemacht werden. Und das ist immer was Gutes.
So ist es. Und jetzt sind wir alle informierter. Jetzt muss ich natürlich echt überlegen. Ja, irgendwann muss ich mal.
Ey, sag Bescheid, ja? Machen wir zusammen. Suchen wir uns noch zwei und dann machen wir irgendwie was Verrücktes zusammen.
Sehr geil. Ja, darauf komme ich zurück. So, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für dieses Mal. Und wir sagen Tschüss.
Ciao.